Heute ist der 26. Juni 2008. Das ist der 66. Digitag vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Roger Zedi.
Ich bin Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist Ines Bottmer. Endlich haben wir mal eine Frau bei uns. Ines, du bist Psychologin oder was?
Psychologin und Psychotherapeutin.
Okay, und wo arbeitest du?
Ich arbeite bei der Beratungsstelle Offene Tür Zürich. Die Offene Tür Zürich hat eine Beratungsstelle, dort, wo ich arbeite. Und dann hat es noch ein Selbsthilfezentrum, sind zwei Betriebszweige unter einem Dach.
Und du bist bei uns heute, weil ihr und insbesondere du offenbar dich spezialisiert hast auf das Thema Online-Sucht und in dem Zusammenhang Pornografie. Ist das so?
Wir haben in den letzten Jahren eine zunehmende Anzahl von Anfragen gemacht im Zusammenhang mit Online-Sucht. Da ist Pornografie nur ein Teil, nicht einmal der wichtigste Teil. Und das hat so zugenommen, dass wir eigentlich unser Angebot noch mehr auf das ausrichten wollen, aber in den nächsten Jahren. Generell stoffungebundene Süchte sind im Zunehmen. Also nicht nur die Online-Sucht, Glücksspielsucht, Sammelsucht, Kaufsucht, das sind alles wichtige Themen. An der Beratungsstelle, im Selbsthilfezentrum, will ich jetzt auch eine Selbsthilfegruppe gründen für Pornografie-Konsumenten.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, es sei nicht die schlimmste Online-Sucht. Was ist denn die schlimmste Online-Sucht?
Das häufigste sind die Online-Rollenspiele. Also die häufigste Anfrage, die wir haben, sind verzweifelt die Eltern, die ihre Kids nicht mehr weg von diesen Rollenspielen bringen.
Das okay, das kann aber damit zu tun haben, dass das mehr Anfragen generiert von Eltern als von Erwachsenen, die jetzt quasi einfach ihre Pornos konsumieren und dann gar nicht zu euch kommen.
Das Suchtpotenzial ist, glaube ich, wirklich noch speziell gross bei den Online-Rollenspielen. Und zwar sind die Spiele so angelegt, dass man eben wirklich nicht mehr weg kann, sonst verliert man den Kontakt zu der Gilde. Also es hat etwas Spezifisches noch bei diesen Spielen. Bei den Pornografie-Konsumenten ist es vielleicht nicht so schnell eine Sucht. Es ist vielleicht einfach störend in der Beziehung. Mhm. Sehr oft sind es Partnerinnen, Freundinnen, die anrufen, die stört. Manchmal aber auch der Betroffene, der findet, er will etwas machen. Viele E-Mail-Anfragen natürlich, das passt zum Thema. E-Mail-Anfragen, die sagen, es ist überbordet, ich habe es nicht mehr im Griff. Oder eine Partnerin, die sagt, was soll ich machen?
Was wir da machen sollen und was du da nicht den Leuten ratest und überhaupt über das Thema, werden wir nachher noch ausführlich schwätzen. Für den Moment merci. Ich möchte mich gerade noch jetzt entschuldigen für meine Stimme. Ich war krank diese Woche und offenbar noch nicht 100% wieder da. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter und frage Matthias, was hat es für Feedback gegeben?
Unsere Sendung Nummer 64, viel Freude, viel Leid mit Digital TV, hat auch diese Woche nochmal Reaktionen ausgelöst, und zwar einige.
Hoffentlich mehr Freude als Leid,
oder nicht? Ja, ich glaube doch, das Leid überwiegt. Oh je. Roger Jud aus Mönchaltorf merkt an: Immer wieder höre ich gerne den Digitalk, auch wenn euer Gespräch mit Hans-Peter Nehmer recht locker dahergekommen ist, war ich doch enttäuscht. Eure Fragen waren die richtigen, die Antworten aber immer wieder unklar, wie es Cablecom schon seit langem bringt. Ich will nicht noch ein Gerät in meinem Wohnzimmer mit einer weiteren Fernbedienung, ich habe jetzt schon drei. Und ich will dieses Catch-up-TV nicht nutzen. Wieso wird man gezwungen? Die Antwort, dass es für einen geschlossenen Kreislauf die Verschlüsselung braucht, sagt überhaupt nichts aus. Der Roger hat auch nochmal das Gegenargument. Das mit dem freien Markt stimmt einfach nicht immer. Bei uns wird Bluewind TV nicht angeboten und mit Satellitenschüsseln gibt es Bewilligungsprobleme. Der Martin Berchtold sagt zu der Sendung 64, gute Idee, den Marketingmenschen von Cablecom einzuladen. Leider kann ich mit den Marketing-Sprüchen wenig anfangen. Die Cablecom und auch Bluewind TV gehen zu wenig auf ihre Kundschaft ein. Ich vermisse einen zentralen Empfänger, der den Zugang zum Digital TV öffnet und dann via lokales Netz das Signal zu jedem Gerät im Haus liefert.
Das wäre sicher schön, wenn es das gäbe.
Genau, das würde ich also auch sehr schätzen. Und der Bruno Bachmann aus Uster, der schreibt zu der Sendung 63. Da haben wir die Behauptung gewagt, die Besitzer von einem alten iPhone sind jetzt dann schon ganz gleich völlig alt. Und er schreibt dazu: Na, dann bin ich aber gespannt auf die Abos von Orange und Swisscom. Wenn ein Flatrate-Abo 30 Franken pro Monat kostet, dann bin ich der Loser. Dann will ich auch gleich das iPhone 3G, obwohl ich auch ohne UMTS und ohne GPS mit dem alten happy bin. Falls die Kosten aber so hoch sind wie in Deutschland, bin ich mit meinem alten iPhone auch nach dem 11. Juli voll dabei. Und er hat das Lob für uns, für unsere spannende, unverkrampfte Diskussionen, wenn er sagt, und er sagt, weiter so. Merci vielmals, sage ich da dazu.
Ja, merci auch. Also ich möchte mal sagen, es freut mich, dass ihr uns immer alle so lobt, aber wir dürfen mal... Also erstmal, wir dürfen etwas schreiben, ohne zu schreiben, dass man uns so lobt. Und wir dürfen auch etwas schreiben, was einem nicht gefällt. Das ist also nicht verboten. Und es ist auch nicht so, dass wir die rausfiltern, die das machen. Also.
Nein, es hat keine Kritik, sonst ja. würden wir es sagen.
Offenbar sind wir perfekt. Ja gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch gerade weiter mit den News von der Woche.
Genau, die Hüterin über die Internetdomäne, die ICANN, macht sich Gedanken zu neuen Top-Level-Domains. Top-Level-Domains, das ist das Kürzel ganz am Schluss von einer Internetadresse. Und da soll es jetzt neben .com, .net und .ch auch neue Möglichkeiten geben. Man könnte sich Endungen wie Städte oder Firmennamen denken, also zum Beispiel dagi.zürich oder irgendetwas.bern oder so. Allenfalls sollten auch Begriffe wie .liebe oder so möglich sein. Der Grund ist angeblich Knappheit von freien Adressen. Die Begründung kommt allerdings immer mal wieder. Ist das ein Evergreen, wo man einfach alle 3-4 Jahre mal wieder bringt? Oder Roger, was meinst du? Ist das wirklich so? Oder gibt es da allenfalls auch noch andere Gründe?
Also, ich glaube schon, dass die Adressen ein bisschen knapp sind. Und zwar sieht man das dort, wenn man so ein bisschen schaut, wie neue Firmen so heissen. Dann muss man sich manchmal fragen, wie sie auf die Namen kommen. Und meine einzige Erklärung ist manchmal wirklich, sie haben noch ein Wort gesucht, das es noch nicht gegeben hat im Internet oder so. Aber schlussendlich muss ich sagen, ich finde es eine grauenhaft schlimme Idee, wenn sie das wieder machen.
Warum?
Diese beliebigen Endungen. Ja, weil nachher, also sorry, nachher weißt du einfach, kannst du gar nichts mehr merken. Also ich finde es völlig bescheuert.
Ja, ich bin auch nicht ganz sicher, ob es nicht Klarheit würde ein bisschen, also heute weiss man, anhand von einer Adresse .com.ch, woran man ist. Wenn es natürlich irgendetwas hinten dran steht, würde die Orientierung schon schwieriger fallen. Ines, siehst du das
auch so? Dafür fällt doch die unselige Reservierung von Namen fällt dann weg, oder? Weil es dermassen viele Möglichkeiten gibt, dass man es nicht mehr reservieren kann.
Ja.
Das ist doch eigentlich mühsam, dass man...
Ja, ja, das mag sein. Aber das, also ich bin sicher, für das gibt es andere Lösungen, also, bessere. Aber wenn nachher einfach Hans und Heiri und irgendwas hinten dran steht, ich weiß auch nicht, ich bin ich altmodisch, ich fände das furchtbar.
Die Unternehmen haben natürlich genau das Gegenteil anzuziehen, dass da könnte ein Problem auf sie zukommen. Wenn man irgendetwas kann reservieren kann, ist natürlich Missbrauchspotenzial auch mit Markenbegriff grösser. Also heute kann Microsoft jede erdenkliche Adresse reservieren mit dem Kürzel am Schluss. Und wenn man natürlich hindurch irgendetwas kann wählen kann, kann irgendjemand Microsoft. Irgendwas machen und dann müssen sie gegen all diese Leute vorgehen. Ich habe schon den Verdacht, dass vor allem auch Geldmacherei dahinter steckt. Ich meine, je mehr jede Domain, die registriert wird, kostet muss bezahlt werden. Mhm. Und je mehr, dass man da registrieren kann, desto mehr Möglichkeiten gibt es für die Registrars, also das sind die das machen, Geld zu verdienen. Und ich habe den Verdacht, da geht es schlicht nur um Kohle.
Also ich staune einfach noch über die ICANN, die sind bis jetzt extrem restriktiv gewesen, wenn es darum ging, neue so Endungen zuzulassen. Zum Beispiel gibt es ja seit langem das Projekt XXX, also XXX am Schluss für pornografische Inhalte. Da haben sie sich immer total dagegen gesperrt, das gehe ich nicht, weil irgendwelche fundamentale Christen in den USA gefunden haben, die Welt bricht zusammen, wenn sie das machen. Und dann haben sie es auch nicht gemacht. Und jetzt plötzlich kommen sie mit so etwas, man findet es relativ seltsam und macht auf mich einen total unüberlegten Eindruck.
Also es ist eine 180-Grad-Wende. Man kann sagen, im Jahr 2000 hat es neue Domänen gegeben wie .pro, .museum, .aero,
interessiert eigentlich niemand.
Coop interessiert niemand. Habe ich noch nie,
also die einzige, die ab und zu noch sieht, ist .tv, sieht man manchmal.
Das ist aber Tuvalu, das ist ein Länderdomain. Das ist eigentlich... hat nichts damit zu tun.
Und dann, glaube ich, Punkt, irgendetwas mit Tourismus gibt es. Das habe ich auch schon gesehen. Aber sehr selten. Ja, offenbar so selten, dass ich es nicht mal genau weiss, wie es heisst. Aber,
also ich glaube, das ist nicht so zwingend. Aber gut. Es ist ja noch nicht entschieden, also wir sehen dann, was dabei rauskommt. Nokia macht Dampf bei den Handybetriebssystemen. Die Finnen haben diese Woche Symbian übernommen. Das ist ein Unternehmen, an dem sind sie beteiligt bis jetzt. Das entwickelt Symbian-Betriebssystem für Telefon, wo auf Nokia, also für Telefon von Nokia ist das drauf. Sony Ericsson, Motorola, Panasonic und Samsung. Jetzt soll es eine Stiftung geben, die das Symbian pflegt als Plattform für mobile Geräte. Und was man so hat können lesen, Nokia will damit das Betriebssystem schaffen, das auf dem allermeisten Gerät läuft. Also sie wollen damit auch wirklich ein Goal landen. Roger, siehst du das? Positionieren die sich jetzt einfach neu oder ist das ein Frontalangriff auf Apple und das iPhone und auf Google und Android? Also Google.
Also ich glaube weniger auf Apple und das iPhone, weil für das gibt es einfach noch zu wenig iPhones auf der Welt. Ich glaube, eher es ist eine Reaktion oder ein Preemptive Strike, wie sagen wir das auf Deutsch?
Ein Präventivschlaf
gegen Android. Weil das Bemerkenswerteste daran ist ja eigentlich, dass sie es Open Source machen nachher.
Und das weißt du das wirklich?
Das habe ich mindestens gelesen. Dass sie die Stiftung, die sie gründen wollen, dass das nachher Open Source-mäßig weiterentwickelt wird und der Entwickler ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten soll geben. Symbian ist jetzt schon, das muss man sagen, Symbian ist jetzt das meistverbreiteste Betriebssystem auf Smartphones. Genau. Und sie möchten quasi einfach, sie möchten ihre Position verteidigen. Und Android zieht natürlich extrem viele Entwickler an, weil alles, was Google macht, extrem viele Entwickler anzieht. Das ist einfach so. Microsoft hat einen Haufen Entwickler auf ihrer Seite, Apple hat jetzt bereits sicher einen Haufen Entwickler auf ihrer Seite mit der neuen Plattform, die im Juli rauskommt. Also hat sich Symbian etwas müssen einfallen lassen, wenn sie nicht mittelfristig untergehen wollen. Und es ist sehr wahrscheinlich keine dumme Taktik, die sie da machen. Und ein guter Schritt, ob ihnen das Leben rettet langfristig, weiß ich nicht.
Also ich glaube, für die Handykunden ist das spannend, also da gibt es mehr Auswahl. Man kann sich vorstellen, dass auch das jetzt gewisse Dynamik da einbringt. Das mit der Open Source bin ich nicht ganz sicher. Bei Heise habe ich gelesen, sie wählen gewisse Teile davon, wie immer. Das hat relativ schwammig getönt. Und so ein richtiges Bekenntnis zu Open Source
ist es dann doch nicht.
Ist es, glaube ich, doch nicht. Also
was ich weiss, ist, bis jetzt ist das Symbian zwar eine sogenannte offene Plattform gewesen und jeder hat dürfen Software entwickeln, aber es ist zum Beispiel relativ teuer gewesen, das Entwicklerprogramm sich einzukaufen und die Restriktionen sind sehr hoch gewesen. Also Apple wird jetzt zum Teil kritisiert, weil sie wollen bestimmen, welche Applikationen dürfen laufen oder nicht. Symbian hat das schon immer gemacht. Also von einem Symbian-Handy kannst du nicht einfach irgendein Programm installieren, das nicht abgesegnet ist vorher. Also von dem her, also wenn sie jetzt dann da nur ein bisschen offener werden, ist das gut, glaube ich, oder?
Genau. Google im Gerichtssaal. Richter und Geschworene kommen immer wieder in Situationen, wo sie müssen beurteilen, was unanständig oder obszön ist. Das ist eine schwierige Frage. Das ist natürlich eine Frage vom persönlichen Geschmack. Das sieht jeder wieder ein bisschen anders. Aber so sieht es jetzt zumindest ein Anwalt. Google könnte darauf eine objektive Antwort liefern. Konkret ist es Google Trends, also der Dienst von Google, der sagt, wie häufig das nach einem Begriff gesucht wird. Die Argumentation von der Verteidigung in einem Pornografieprozess ist jetzt so, dass das Interesse an pornografischen Begriffen grösser ist, weder an normalen Begriffen. Und wenn demnach nach dieser Logik nach etwas viel gesucht wird, ist es eher obszön, wenn nach etwas weniger gesucht wird.
Google, also, je mehr dass es gesucht wird, desto obszöner ist es.
Weil das Interesse an obszönen Begriffen grösser ist. Das ist die Argumentation vom Herrn Anwalt. Ja. Kannst du mit der etwas anfangen,
Roger? Das ist mir jetzt völlig unlogisch, ehrlich gesagt. Dann wären ja irgendwie Sachen, die jeder sucht, dann würden wir ja alles nur obszöne Sachen suchen den ganzen Tag.
Das ist aber also ein grosser Teil von der Suchbegriffe.
Also, man ist auch klar, dass es ein grosser Teil von der Suchbegriffe. Aber es gibt auch Suchbegriffe, die sind noch populärer oder so. Also
genau, häufiger weder Sex wird Google gesucht. Ah, ich glaube ich mal mit Google Trends. Ja, also, aber grundsätzlich, also Ist das in irgendeiner Form nachvollziehbar, dass man jetzt rein von der absoluten Suchanzahl kann sagen, ist jetzt das unanständig oder nicht?
Man sieht einfach an dem, wie relativ der Begriff unanständig ist. Oder? Wenn unanständig so definiert wird nach der häufigsten oder nach wenig häufig, nach Häufigkeit.
Ja. Mhm. Also gut, ich glaube, das ist ein bisschen absurd, aber tun wir uns mal von dem etwas abstrahieren und sagen, könnte dann allenfalls Google aber schon über so Sachen, wo man geteilter Meinung kann sein, so eine quasi objektive Sicht liefern, indem die so viele Daten haben, dass sie einfach dann da so ein die einzelne Meinung von dieser abstrahieren.
Also ich kann mir das nicht recht vorstellen, weil eigentlich ist eine Google-Suche ist ja grundsätzlich wertneutral. Also du weißt nicht, wieso jemand das gerade sucht. Ich habe zum Beispiel Kinderpornografie eingegeben, weil ich einen Artikel schreibe über Kinderpornografie, genau. Nicht weil ich will Kinderpornografie anschauen. Und. Und das gilt eigentlich für jeden von diesen Suchbegriffen. Darum finde ich es schwierig, irgendeine moralische Wertung daraus abzuleiten, wie oft etwas gesucht wird. Und eigentlich müsste ich jetzt eher annehmen, dass die Sachen, die nur ganz wenige, besonders perverse Leute suchen, dass die obszön sind, nicht die, die
richtig.
Alle ja, suchen, oder?
Das denke ich auch, ja. Also ich glaube, die Idee grundsätzlich kann ich nachvollziehen, nur das scheitert natürlich daran, dass einfach das Internet ein extrem ungeordneter Haufen von Informationen ist, wenn man ganz klar könnte in einem gewissen Kontext suchen und sich sicher wäre, dass jede Fundstelle, die man da findet, wirklich genauso gemeint ist, wenn man sich das vorstellt, dann könnte man das vielleicht tatsächlich. Aber das ist natürlich komplett unmöglich mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Google kennt den Zusammenhang nicht und man kann damit Statistik vielleicht das eine oder andere ein bisschen herleiten, aber das ist schon alles. Und da jetzt also moralische Sachen, Wertungen daraus abzuleiten, das ist völlig unsinnig.
Ich finde es auch relativ absurd. Es liegt vielleicht am amerikanischen Rechtssystem, aber es dort oft so um Argumentationen und Gegenargumentationen geht. Ja. Was bei uns, also ich weiß nicht, vielleicht weißt du das nicht, aber ich nehme an, bei uns ist relativ klar, wo die gesetzlichen Limiten sind, zum Beispiel was als illegale Pornografie gilt und was als legale gilt. Und irgendwo gibt es sicher auch, ist juristisch festgelegt, was obszön ist und was nicht. Weißt du das?
Ja, einen Obszönitätsparagraf gibt es, glaube ich.
Doch nicht, aber so etwas in dieser Richtung,
oder? Es gibt so einen Gewaltparagraf, es gibt eine Definition von illegaler Pornografie, das gibt es schon. Die sind zum Teil von Land, die halten sich halt nicht an geografischen Grenzen. Die sind von Land zu Land verschieden.
Aber jetzt für die Schweiz gibt es klare Regeln, nehme ich an, was man durchlässt und was nicht, oder? Also zum Beispiel, was ich kann im Sexshop kaufen und was nicht, das ist relativ klar geregelt, oder?
Das Regeln und das Durchsetzen sind dann zwei Paar Schuhe. Also
gut, es gibt Regeln.
Ja. Einfach im Internet ist das Durchsetzen ziemlich ein
Problem. Klar, aber grundsätzlich gibt es juristisch anwendbare Regeln.
Ah. Ja.
Okay.
Ich finde einfach,
also bei uns muss niemand Google fragen, ist es okay oder nicht. Oder? Sondern es gibt klare, es ist festgelegt. Das will ich damit sagen.
Ja. Also, und sonst muss halt irgendwann mal das oberste Bundesgericht einen Präzedenzentscheid fällen. Und so funktioniert es doch. Also ich finde es irgendwie jetzt ein bisschen absurd, die Argumentation. Also und wenn dann irgendwelche Gerichte sich auf dem Niveau mit Google beschäftigen, dann finde ich das sehr beunruhigend.
Das ist noch schlimmer eigentlich.
Ja. Also ich habe ja noch nie sehr viel Vertrauen ins amerikanische Rechtssystem gehabt, aber das schlägt dann fast Kronen ins Gesicht, oder wie sagt man? Ja gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Der Australier Ian Asher will sein ganzes Leben auf eBay verkaufen, versteigern. Das ganze Leben heisst sein Haus, sein Auto, der TÜV, sein Beamer, seine Möbel, sein WC-Papier, seine CDs,
sein Job.
Zelt, sein Job, genau, sein Hund und seine Tagebücher. Er ist 45, Unternehmer und eben Aussteiger. Und dass er jetzt alles loswerden will, hat offenbar mit seiner Frau zu tun. Die ist ihm irgendwie abhanden gekommen, man weiss nicht genau warum. Und das Gebot für das Leben liegt im Moment bei 400'000 australischen Dollar, was ungefähr auch 400'000 Schweizer Franken sind. Steigert ihr da mit, wenn ihr euch könnt leisten, das Leben von mir nachher, hat das eine gewisse Faszination?
Es tut mir jetzt noch relativ günstig. Ich habe zwar keine 400'000 auf der Seite, aber Ich hätte jetzt gedacht, dass er ein bisschen mehr Geld bekommt. Ich weiß es nicht.
Also es läuft, glaube ich, nicht mehr lang, aber vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr. Habt ihr verstanden, was da mit seiner Frau genau passiert ist und warum?
Nein, das Einzige, was ich mitbekomme, ist, dass sie ihn offenbar verlassen hat oder irgendwie, was auch immer, einfach... Sie ist nicht mehr in seinem Leben und offenbar hat sein Leben darum keinen Sinn mehr, so wie es ist, und er will es loswerden.
Und ist der Ian Asher jetzt, Ines, einfach ein Spinner oder warum macht er jetzt das?
Hat Mir hat die Geschichte noch gefallen, und zwar, weil sie eine Fantasie bedient, die viele Leute haben, gerade in diesem Alter, oder? Man kann dann vielleicht auch Midlife-Crisis sagen, so die Fantasie von nochmal eine zweite Chance, nochmal von vorne anfangen.
Ja.
Oder? Ich will alles los und ich laufe da draus mit dem Kopf und dann noch, also ist ein Maximum an Freiheit, oder?
Ja.
Rauslaufen, nichts mehr haben, Ballast, nichts, kein Job, nichts mehr und einen Haufen Geld.
Das hat er auch gesagt. Also
das fände ich einen guten Plot für am Anfang von einer Geschichte.
Genau. Ja.
So, wie geht es weiter?
Das sicher, ja.
Also das hat er auch gesagt, ich habe 2-3 Videos von Fernsehsendungen gesehen, die ihn thematisiert haben, und das hat er also gesagt, du auch. Wenn die Versteigerung durch ist, nimmt er das Geld und geht zum Flughafen und fragt, was ist der nächste Flüger, der einen freien Platz hat? Und dann fliegt er dort hin, egal wo der hingeht. Aber trotzdem, jetzt die Aktion, darf man die so glauben? Oder ist das dann vielleicht auch ein Fake oder irgendetwas?
Ich finde es eine gute Geschichte. Also, ich finde es den Anfang von einem guten Film.
Es ist auf jeden Fall eine super Selbstvermarktung. und es ist relativ originell. Ich glaube, das ist so einer von diesen Fällen, wo jetzt der wird das sehr wahrscheinlich noch können durchziehen, Geld kassieren und das machen. Der Nächste, der es auch machen möchte, hat sehr wahrscheinlich schon ein Problem oder so. Aber es ist wirklich eine originelle Idee. Und ich finde, why not? Was ich nicht kann verstehen kann, ist, wie man seinen Hund verkaufen kann.
Dafür müsstest du eigentlich hassen.
Ja, also das ist glaub, das Einzige, was ich mitnehmen würde, falls ich das hier machen sollte.
Ines, was sagt denn das aus über jemanden, der das Leben vor von jemand anderem ersteigert?
Das finde ich eine gute Frage. Die würden mich auch interessieren, die da wütet, also die Rolle reinschleifen, finde ich genauso.
Also wir haben vorher über Obszönitäten geredet. Ja. Das wäre für mich ein bisschen obszön, oder?
Ist ja noch ein Jurismus natürlich drin.
Ja, aber nee, also ich meine, irgendwo...
Oh Gott, ich freue mich dann mehr. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt den Job gekauft, ich mache jetzt den Job. Also das finde ich eigentlich das Absurdeste daran. Man Haus und das Auto und alles, das sind Gegenstände, oder?
Ja, ist seine Chefin vorgekommen, die haben sie gefragt, wie geht denn das, wenn jemand den Job jetzt hat? Und sie hat gesagt, es gibt eine 2-wöchige Probezeit und wenn der dann taugt, dann hat er den Job, aber sie hat sich dort natürlich schon
das
Recht rausgenommen, den dann wieder zu schicken, wenn das nötig ist. Also, man hat den Job nicht auf sich.
Und das was ist der Job genau, weißt du das
gerade? Das weiss ich jetzt nicht mehr. Nein, ich müsste, keine Ahnung.
Okay, das kann nicht etwas zu anspruchsvoll sein.
Nein, ich glaube es nicht. Irgendwie mal Laden ist es, glaube ich. Ja, wir schauen mal, also wenn wir herausfinden, wer da dann zuschlägt, dann würden wir euch das also auch sagen, in einem der nächsten Digitags.
Genau.
Tipptopp, merci bis dahin.
Oh, noch etwas zum Letzten, wollte ich sagen, nämlich Firefox 3. Ich habe ja immer so ein bisschen geschnödet über den Firefox. Und ich
muss sagen, super, oder?
Ich habe das abgeladen und ich muss sagen, ich bin recht beeindruckt. Wie viel sich verbessert hat gegenüber dem 2. Also ich finde es extrem viel besser.
Sie haben es wirklich durchdacht gemacht. Ja. Keine Revolutionen, nicht welches Rad neu erfinden, aber ganz gezielte, gute, neue Sachen.
Es ist noch nicht mein Standardbrowser, aber es ist doch beeindruckend.
Ja. 19 Millionen haben innerhalb von einer Woche runtergeladen. Also auch nicht schlecht.
Im zweiten Teil von unserem heutigen Podcast reden wir also über Pornografie und wenn sie Sorgen macht in der Beziehung oder sonst zu Sucht und ähnlichen Sachen führt. Ich habe mal geschaut im Netz, was man für Zahlen findet. Es ist noch schwierig, weil je nachdem, was für eine Quelle man nimmt, sind die Zahlen recht unterschiedlich. Ich glaube, was klar wird, ist, Pornografie ist ein grosser Teil vom Netz. So sagt man, dass ungefähr 12% von allen Webseiten pornografisch sind, 25% von allen Suchanfragen um Sex gehen und 35% von allen Downloads, die getätigt werden, auch pornografische Inhalte betreffen. Es gäbe, sagt man, 400 Millionen Webseiten mit dem Keyword Sex drin. Die sind zum grössten Teil, nämlich 90%, sind in den USA gehostet. Es wird ein Haufen Geld verdient mit dem Ganzen. 100 Milliarden Dollar Umsatz ist eine Zahl, die ich gefunden habe. Davon macht der Ferne Osten einen grossen Teil aus, nämlich China, Südkorea und Japan zusammen mit den USA über 80%. Also Europa ist da offenbar relativ bescheiden, mindestens was Umsatz angeht. Pro Sekunde verdient man, oder beziehungsweise wird Umsatz gemacht, 3'000 Dollar mit Sex im Internet. Und vielleicht noch zwei, drei interessantere Zahlen. 72% der Kunden, der Konsumenten sind Männer und doch immerhin 28% sind Frauen. Und vielleicht noch ein witziges Detail, ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist, aber 70% der Psyche auf Pornoseiten passiert während der Arbeitszeit.
Das finde ich lustig.
Ich weiß nicht, ob das wirklich die Leute im Büro sind oder die Arbeitslosen, die dann zuhause um diese Zeit das anschauen. Aber naja. Auf jeden Fall noch vielleicht noch zwei Sätze dazu, um was es nicht geht heute. Es geht nicht um Kinderpornografie und wir reden heute auch nicht über den Jugendschutz, sondern es geht um quasi legale pornografische Inhalte für Erwachsene und volljährige Leute. Pornos respektive erotische Darstellungen gibt es ja schon länger als Internet, wie so alles so ziemlich alles ist, aber auch das ziemlich verändert wurde durchs Netz. Ines, kannst du, wo siehst du den grössten Unterschied zu früher in Sachen Pornografie?
Es hat sich schon sehr verändert. Es ist wahnsinnig viel niederschwelliger geworden. Oder? Man kommt ganz schnell, es gibt so die Triples A, also Accessibility, der Zugang ist ganz schnell, Affordability, ja. Es ist billig, es ist wirklich billig geworden, und die Anonymität. Oder? Man kann es zu Hause machen, im Privatraum, man muss sich nicht mehr outen in einen Sexshop. Ja. Das, die Niederschwelligkeit führt natürlich zu einem grösseren Konsum. Ja. Das hat sicher zugenommen, es wird noch mehr zunehmen. Es ist härter geworden, das weiss man auch. Die Darstellungen im Netz sind härter als die, die es in der Print- und Medien gibt und in den Videotheken. Es hat mehr deviante Sexualität im Netz als in der Print- und
Videotheken. Was heisst deviant?
Ausgefallenere Praktiken.
Aha, ja. Okay.
Vermutlich auch mehr Illegals, da bin ich nicht ganz sicher, vermutlich auch mehr Illegals, aber über das reden wir heute nicht. Es ist ungeheuer schnell, oder? Es ist, jede Stunde ist auf diesen Seiten, ist zum Teil jede Stunde ein neuer Film drauf. Ja. Da muss man nicht warten, bis jetzt das Abo, bis jetzt das nächste Häftling
kommt. Ja, also irgendwo habe ich eine Zahl gesehen, ich habe jetzt da nicht alles so rausgeschrieben, aber irgendwo gab es alle 20 Minuten oder so wird ein neuer Pornofilm produziert in den USA.
Ja, genau. Ja.
Also sind wirklich, also absurd.
Ja. Es entstehen, glaube ich, 260 neue Webseiten pro Tag.
Ja, genau.
Also es ist eine Irrsinnsgeschwindigkeit. Ja. Es ist ein wahnsinnig mannigfaltiges Angebot. Also man kann in dieser Geschwindigkeit auch in Sekunden schneller haben, als in Japan jetzt gerade aktuell ist. Es ist etwas ganz Wichtiges. Das ist vielleicht darum hat vielleicht auch der Frauenanteil zugenommen. Es hat neue Formen. Es ist nicht nur das passive Konsumieren von Bildern und von Filmen, sondern es ist interaktiv. Also die Chats hat es früher natürlich nicht gegeben in dieser Form.
Ja.
Oder nicht in dem Ausmaß. Dem sagt man Cybersex im engeren Sinn. Oder? Wenn dann wirklich etwas passiert, etwas Soziales zwischen zwei oder mehreren Leuten, einen ganzen Chatraum, wo man Fantasie austauscht, wo man Fantasie ausmalt, wo man sich dann manchmal auch real trifft, dann gibt es ein lustiger Begriff, so die postkommunistische Enteignung vom Produktionsmaterial. Aha, das hat mir gefallen. Also, was gemeint ist damit, ist, dass mit relativ kleinem Aufwand eine Webcam lange, da kann man
seinen eigenen
Porno drehen und dann ist man Regisseur und Produzent und ins Netz stellen. Ja. Oder? Das hat so, ich kann sagen, das ist eine Demokratisierung vom Business.
Ja.
Das sind schon neue Dimensionen. Und dann etwas, das wir mit gleich schnell gesagt haben, ist, dass Jugendschutz schlicht wegfällt im Netz.
Ja.
Also da ist man mit 3 Klicks ist man da im Hardcore-Bereich.
Ja, das ich habe auch irgendwo eine Zahl gesehen, relativ erschreckend. Nur 3% von allen Seiten verifizieren wirklich das Alter.
Ja, das ist Deutschland macht probiert, es gibt so
und sonst lange es gibt einfach eine Kreditkartennummer oder irgendwas.
Also mit 3 Klicks, nicht einmal speziell raffinierte Klicks, ist und dann muss man vielleicht noch den Test bestehen, ob man halt genug ist oder nicht. Und
das man muss noch so gescheit sein, ein richtiges
Geburtsdatum das ist schon neu, oder? Ein 12-Jähriger, der in einen Pornoshop geht, der traut sich erstens mal gar nicht und wenn er geht, wird er irgendwie rausgerührt oder ausgelacht. Oder?
Mhm.
Das ist jetzt schon.
Also es ist nicht schwelliger, es gibt viel mehr. Die Leute sind, konsumieren nicht nur, mehr, sondern werden durchaus auch aktiv. Mhm. Jetzt, unterm Strich, man hört ja immer von, eben, was es alles für Probleme gibt, Jugendschutz und so weiter. Aber kannst du dem Ganzen auch einen positiven Aspekt abgewinnen und wenn ja, wollen?
Also all die Punkte, die wir vorhin davon geredet haben, je nach Standpunkt, sind die natürlich positiv, oder? Wenn es anonym ist, wenn es billig ist, wenn es...
Kann man sagen, hat das jetzt zum Beispiel zu einer gewissen, zu weniger Verkrampftheit geführt als früher oder so? Ich weiß nicht, in den 70er Jahren ist ja die grosse Revolution und Aufklärung und Zeugengeschichten und so. Und ist das jetzt nur wie eine zweite sexuelle Revolution?
Nein, oder also das, ich weiß es wie gesagt, also ich bin dezidiert anderer Meinung. Okay. Es ist keine sexuelle Revolution. Wenn man davon ausgeht, dass Pornografie sehr zunimmt und vielleicht noch weiter wird zunehmen, dann hat es gleichzeitig nicht die politische Sprengkraft, die wir der Sexualität noch beigemessen haben. Oder? Wir haben das Gefühl, wenn man die Sexualität befreit, dann verändert sich auch die Gesellschaft. Oder? Mhm. Wir haben wirklich, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Oder? Mhm. Das hat eine politische Dimension gehabt. Das hat es heute, ich finde es nie, im Gegenteil, es ist fast so eine Banalisierung von der Sexualität findet statt. Man ist schon unter anderem.
Auch
oder?
Kommerzialisierung.
Also Kommerzialisierung ja. auch. Es hat nicht mehr, man tut dann nicht mehr die politische Sprengkraft beimessen. Mhm. Und ich glaube, dass der Pornokonsum ist gleichzeitig auch eine Einengung. Also eine Einengung ist keine, es ist keine Befreiung. Es ist eine Einengung auf fremde Bilder. Das sind nicht die eigenen Bilder, die man macht in den meisten Fällen. Gerade wenn eine jugendliche Generation jetzt da aufwächst mit den Bildern, bevor sie eigene Erfahrung gemacht hat, dann ist ja das eigentlich wie so, Bilder, so muss es sein, so muss es abgehen. Das ist eine Einengung, das ist keine Befreiung. Mhm. Also etwas Revolutionäres finde ich jetzt gar nicht.
Vorteil könnte das sein, zum Beispiel, wenn man Pornografie im Internet konsumiert, dann ist das so wie sicherer, als wenn man zum Beispiel ins Puff geht. Man kann sich keine Krankheit holen, man steckt sich nicht an.
Ja, es ist natürlich ein mega safer Sex, das ist das ganz
sicher. Viel safer geht
es nicht. Es ist auch eine optimale Schwangerschaftsverhütung.
Ja, für safer Sex ist noch nicht mehr schwanger geworden.
Ja. Nein, es gibt sicher, also es gibt sehr leichtere natürlich soziale Kontakte, gerade für Minderheiten. Mhm. Man kann sich vorstellen, ein gehemmter Schwule irgendwo auf dem Land findet vielleicht über das Netz eine Gemeinschaft oder traut sich vielleicht auch durch das Ausprobieren von neuen Identitäten in diesem Chatraum. Oder? Das ist ein Experimentierfeld und da kann man vielleicht ein bisschen, wie ist das, wenn ich jetzt mich als Mann ausgibt oder einen Mann anredet oder so und da so auf dem Zugang den Mut finden, sich dann auch sonst öffentlich zu seinen eigenen Stadt. Das ist schon denkbar, dass es da positiven Effekt hat.
Ja. Eben, aber du hast ja vorher die Frauen erwähnt und dass die dann das Chatten auch interessant finden. Könnte es nicht auch kreativer werden? Also ich meine jetzt natürlich nicht, wenn man einfach nur auf irgendeine Seite geht, ein Bildchen anschaut und fertig, sondern wenn man halt eben irgendwie... Das lebt vielleicht auf Webseiten, die interaktiv sind,
ja,
wo man kann.
Ja, doch, einen kreativen Aspekt hat es ganz bestimmt. Ja.
Wo man kann Rollen wechseln.
Ja. Man kann sich vielleicht auch inspirieren, was einem sonst noch gefallen. Das ist ja alles okay. Ja. Ganz sicher. Das hat es sicher auch.
Mhm. Ja. Okay. So gut, so schön. Jetzt, wenn die Leute zu dir kommen, dann ist es dann nicht mehr ganz so schön. Bei dir melden sich Leute, die finden, ich oder mein Partner haben ein Problem mit dem Ganzen. Kannst du mal erzählen, was sind so die häufigsten Sorgenfälle,
die zu dir kommen? Die sind Partnerinnen, die mailen oder die anrufen und die das nicht mehr wollen oder nicht wissen, ob sie das tolerieren müssen oder nicht, die irritiert sind. Frauen fühlen sich sehr oft entwertet. Mhm. Sie haben das Gefühl, sie müssten da es langt nicht, oder? Der wünscht sich etwas anderes, hat andere Wünsche.
Und was sagst du dann? Müsst das tolerieren?
Ich staune immer wieder, wie liberal, wie grosszügig auch die Frauen sind. Oder? Ich tue sie immer sehr ermutigen, zu sagen, nein, sie müssen das, wenn ihre Partner jeden Tag 2 Stunden verschwindet irgendwo, sie müssen sie nicht akzeptieren. Das darf sie stören, das würde mich auch stören. Also, das auch entsteht zu der Irritation, dass sie nicht mehr wohl ist dabei. Das finde ich
aber da würdest du doch sagen, 2 Stunden pro Tag ist zu viel, aber wenn das irgendwie einmal im Monat vorkommt, ist...
Also das ist mit der positiven...
Der, Häufigkeit oder
ja, von der bei allem ist es Frage von Mass. Oder? Also, wenn wir wieder bei den positiven Effekten sind, vielleicht nicht so internetspezifisch, aber grundsätzlich, wenn zwei Erwachsene legale Pornografie konsumieren, ab und zu, sei es zur Belebung von ihrem eigenen Sexualleben, sich inspirieren zu lassen oder einfach zum Spass, dann ist ja überhaupt nicht einzuwenden. Oder? Dann kann es vielleicht wirklich noch bereichernd sein. Mhm. Das ist eine Illusion.
Ich habe immer das Gefühl, das ist eine der Illusionen, die es gibt über Pornografie. Dass es quasi das Sexleben von Paaren soll bereichern oder neu entflammen.
Es gibt viele Paare, die das so nutzen. Oder? Ist das gerade tatsächlich so? Wenn es sich eingespielt, weil es vielleicht ein Trott ist, oder? Man ist ein paar Jahre zusammen und dann quasi so wie als Vorspiel zu eigenen Aktivitäten etwas so anschauen. Das ist ein häufiger Konsum von Pornografie. Das ist auch
ja, und dann mit der Absicht, das nachzuspielen oder etwas zu lehren. Oder ich weiß nicht. Oder einfach als Anheizer. Oder?
Ja, als Anheizer, ja. Genau. Ja. Ja.
Aber ist dann auch ein Unterschied zum Beispiel, wenn das jemand für sich konsumiert, wieder, wenn man das gemeinsam dann macht in einer Beziehung, dass das der Grosse auch störend kann sein?
Das habe ich schon gehört von Frauen, die mir gesagt haben, ja, ich dann, wenn es schon macht, dann machen wir es doch zusammen. Oder? Mhm. Das ist sicher. Und Grenzen ist dann vielleicht auch sichtbar. Oder? Mhm. Also macht es vielleicht auch weniger lang. Oder? Also, es ist ja dann auch nicht mehr gut, wenn es quasi reale Beziehungen ersetzt. Oder? Mhm. Also wenn man es quasi als Einstieg zu realen Kontakt braucht, jedem sein eigenes. Aber wenn man quasi dann die realen Kontakte mit und nur noch am Bildschirm ist, oder, dann wird es ungut. Dann gibt es eine Isolation von Einsamung, so eine Abwärtsspirale.
Es sind ja gerade in Beziehungen oft einfach das Störende, ist ja vor allem, dass Pornografie so die eigentliche Sexualität ersetzt, statt anheizt.
Höre ich auch, das gibt es auch. Also so die Klage von, mit mir will er nicht mehr. Und dann schaut aber dauernd so heftig. Und so, das hört man schon auch. Ja. Es ist wirklich dann jede Geschichte sehr verschieden.
Ja. Konkret, was macht man dann jetzt als Partnerin von so jemandem, der wirklich findet, dass das überbordet, ist mir eigentlich
ich habe untergesetzt dazu zu stehen, dass es sich stört. Also, dass das auch wirklich darf stören. Oder? Mhm. Sie müssen liberaler, also im Ideal nachrennen. Sehr viele Frauen nehmen es eben auch persönlich. Oder? Das Gefühl, dass sie sagen,
sie sind das Gefühl, gut, sie werden nicht verkrampft. Und
ja, genau. Dann, das darf man äußern und dann konfrontieren. Und,
und was sind das so die Erfahrungen? Nützt das
etwas in der Regel? Das ist schwer für allgemein. Also jede Geschichte hat so. Jetzt so sind Entwicklungen, wo so verschiedene Ursachen haben, das ist so unterschiedlich. Manchmal, ich kenne auch Männer, die kommen und sagen, hey, es entgleitet und immer bin ich am Zappen und immer suche ich das perfekte Bild so im Sekundenrhythmus, das Bild anschauen. Und es ist mir eigentlich nicht mehr wohl und stört mich und es passt nicht zu meinen. Zu meinen Werten, das kenne ich schon auch. Die Männer, die glaubwürdig sagen, sie würden nie und nimmer einen Pornoshop betreten. Aber das irgendwann mal entdeckt haben sie und in Konflikt kommen mit den eigenen Werten und das nicht mehr wollen. Also das finde ich ist häufiger, als man denkt. Dass oder auch plötzlich denken, ups, ist jetzt hier schon 16? Also plötzlich mein Bild gesehen, wo sie nicht mehr wissen, wo verschreckt ist das noch legal?
Das Gefühl hat die Leute dann gerade Polizei
ja, Angst. Also, das war auch schon spürbar, gewesen, wenn sie so eine Ratio wie jetzt geheißen, Genesis. Oder die,
ich glaube, eine hätte mal Genesis.
Aber da haben wir auch mehr Anfragen gehabt, kurz nachher.
Direkt von Leuten, die dann
ein schlechtes Wissen haben und etwas machen wollen und fangen, stopp, jetzt will ich nicht mehr so. Das.
Und was sagst denn du denen? Sagst du, du musst dich halt einfach ein bisschen zusammenreissen? Oder gibt es da irgendwelche Techniken, die du dann denen kannst empfehlen kannst, um quasi Abstinenz zu üben? Oder?
Da gibt es auch wieder keine Patentlösungen. Oder? Am besten ist es, wenn es mit dem Betroffenen selber oder mit dem Paar, man kann etwas ausarbeiten, das für beide irgendwie stimmt. Es gibt dann Sendung, wo der Internetanschluss zu Hause kappt, wo einfach da auf dieser Seite
sagen, fertig. Das ist ja radikal verzweiflungsdaft dann, oder?
Ja, aber bevor man vielleicht wieder zu einem kontrollierten Umgang kann finden kann, ist eine Zeit total Abstinenz manchmal schon auch angebracht. Oder? Ich probiere immer so eine Lösung zu finden mit den Betroffenen selber, was jetzt angebracht ist. Manchmal hat es auch wirklich, also das ist vielleicht nicht so selten, manchmal ist es etwas anderes, also sehr häufig ist etwas anderes im Hintergrund oder parallel, oder? totaler Stress, also dass es eine Form von Abreagieren ist, eine depressive Entwicklung, eine Suchtentwicklung auf einem anderen, also das taucht sehr oft parallel zu anderen Sachen auf, wo man einfach kann angehen.
Gibt es noch so einen Steigerungs-, also sonst bei Sucht sagt man ja oft, man braucht dann immer mehr für den gleichen Kick, oder? Ja. Siehst du das auch?
Ja, das gibt
einen Schnack. Und wie äußert sich das mehr? Heißt das einfach zeitlich länger oder irgendwie immer härter oder irgendwie immer, frage mich nicht was noch dazu.
Die zwei Sachen, die du gesagt hast.
Ist das so?
Ja, das ist so, das ist nachgewiesen, ein Gewöhnungseffekt. Ja. Auch ein Verschwimmen von legal, illegal, es wird so härter und dann, wenn es so viel hat von dem Zeugs, dann kann es
dann ja nicht ganz so schlimm sein.
Genau. Quasi, oder so eine Verschiebung von der Wert, die kann entstehen.
Ja.
Also wenn du 500 Mal einen Acker gesehen hast aus verschiedenen Kamerawinkeln, dann hast du es dann vielleicht gesehen.
Weil das ja, also die normale Reaktion wäre einfach irgendwann jetzt einfach langweilig.
Ja. Also
gut, und wenn man natürlich weiss, es gibt noch 300 andere Versionen, vielleicht auch noch, die ich machen könnte. So.
Ja.
Also gut, das eine sind Beziehungen, die betroffen sind, aber ich denke, das andere ist ja dann wirklich Leute, Beziehungen oder nicht, wo das zur Sucht wird. Wir haben vorhin schon ein bisschen die Online-Sucht angetippt. Du sagst, das ist etwas, das generell sehr zunimmt. Gibt es Zahlen zu der Schweiz, wie häufig das ist oder wie schnell das Wachstum ist?
Es gibt Schätzungen zu Internetsucht. Pornografie ist ein Teil. Bei der Internetsucht, eben wahrscheinlich nicht der grösste Teil Pornografie, aber bei der Internetsucht geht man von 70'000 Abhängigen aus und von nochmal 110'000 Geförderte. Und ein Teil davon, aber das könnte ich jetzt nicht sagen, also die drei Bereiche, die wichtigsten drei Bereiche sind die Online-Spiele, die wir schon erwähnt haben, dann die Chatrooms und dann die Sexseiten, die wie Chatrooms und Sexseiten dann
fließend Übergang.
Oder? Jetzt, wie fest sich, wie sich das verteilt auf die drei Gebiete, das weiss ich jetzt auch nicht.
Ja. Frauen kommen selten zu dir. Also selber als Betroffene. Du sagst, es ist mehr die Rolle von der Freundin, die sagt, stört mich das mein Freund die ganze Zeit.
Also gibt es schon, kommt bei jetzt einen Sinn, wo was, das ist möglich, wo noch abends ist. Absolut unauffällig, also gut sozial unauffällig, verheiratet. Frau, die mit, also nicht mehr ganz jung, wo schreibt sie, chatte intensiv mit jemandem seit ein paar Jahren und mache alles, was man kann machen über das Netz. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ups. Sie ist vielleicht ein Perverser und sie ist nicht mehr wohl und sie kann aber nicht mehr weg.
Und das merkt sie nach ein paar Jahren. Na gut.
Ja, das ist oft das ist ein guter das so? Einwand, also. Oder? Dass da vielleicht die Codes, die man sonst hat, wo man sich vielleicht schnell, dass die vielleicht nicht so funktionieren, geschrieben, oder? Dass die, oder anders funktionieren, weil sie nicht so kann lesen, oder? Wie man jemandem gegenüber sitzt, wie etwas vielleicht.
Gibt es sonst noch Aspekte, die problematisch werden könnten, außer jetzt eben, es stört in der Beziehung oder es überbordet vom Ausmaß her? Gibt es noch andere Sachen, die euch als Beratungsstelle beschäftigen?
Uns als Beratungsstelle vielleicht so mittelfristig. Mich interessiert das so mittelfristig. Was passiert? Angenommen, gehen wir davon aus, dass das weiterhin wird zunehmen, dass wir jetzt eine Generation haben von Jugendlichen, die vielleicht bevor sie eigene Erfahrungen gemacht haben, das können irgendwie das integrieren, die Bilder. Oder relativieren auch, oder? Dass sie, bevor sie quasi ihre eigenen unsicheren Schritte auf dem erotischen Parkett machen, schon so Bilder im Kopf haben, wie es müsste abgehen.
Aber haben wir das nicht eigentlich von
nicht?
Bravo und von was
auch immer? Ja, Bravo ist okay, harmlos.
Ist das also im Vergleich ist es natürlich nichts.
Nein, Bravo, ich habe kein Problem mit dem Bravo.
Ja, recht, aber trotzdem hat es natürlich irgendwelche Leute gegeben, auf dem Schulhof, wo was weiß ich was erzählt haben, wo man dann auch nicht so genau gewusst hat, was jetzt da stimmt und wo auch eine verfälschte Darstellung war von dem, wie es dann wahrscheinlich richtig müsste sein oder abläuft.
Also wenn ich so ich manchmal beunruhigt bin, dann geht es mir wirklich nicht um das Softcore, Bravo, Playboy und so, das ist alles völlig harmlos. Also, nein, selbst Vorschritt. Softcore-Pornos ist völlig harmlos. Es gibt es auch nicht in
Zellen mit Gewalt und so. X-mal
pro es geht mir wirklich so um Hardcore-Sachen, Sachen, die gewalttätig vielleicht kann sein und Sachen, die...
Aber sind die Jugendlichen dann wirklich so ausgeliefert, wie auch in den Medien? Oder gibt es nicht... Also ich weiss nicht, wenn man sagt, ich... Ich habe keine Lust, das anzuschauen, dann schaue ich es doch einfach nicht an. Oder ist dann da wirklich der Druck so gross, dass man das muss gesehen haben, auch wenn man vielleicht... Aber das merkt man doch eigentlich auch als Jugendlicher, dass wenn man nicht jetzt wirklich reif ist für das und nichts damit kann anfangen, das nicht kann einordnen, dass es einem besser tut, wenn man es einfach bleiben lässt.
Ja, das ist super, wenn das ein Jugendlicher merkt. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es wirklich, die Jugendlichen so weit die Medien zu erziehen, dass sie wie merken, hey, das tut mir nicht gut, das stimmt. Mhm. Oder? Das ist wunderbar, wenn das so läuft.
Das gilt eigentlich für fast alles, was im Netz findet. Zum Beispiel die Idee, dass Sex ein Leistungssport ist oder so, das kommt durchaus aus der Pornos-Ecken, oder?
Es gibt ja die, etwas anderes zu dem, was du gesagt hast. Also es gibt ja die Zahlen, wie viel Prozent von der Jugendlichen, also minderjährigen Jugendlichen schon mit Pornografie konfrontiert wurden. Ja. Das ist eine Mehrheit, oder? Mhm. Zum Teil geht es um 12-Jährige, also das ist wirklich viel. Bei diesen Zahlen, wenn man dann nachfragt, ist es ein grosser Teil, also ein Drittel oder die Hälfte, die sagt, sie sind zufällig drauf gestossen. Mhm. Man stößt auf so Bonusseite beim LimeWire, wenn man Musik runterlässt. Oder? Irgendwie verschreibt sich oder nicht einmal verschreibt sich. Also man kann total leicht zufällig
draufstossen. Oder man ist mal neugierig, aber trotzdem. Also dann finde ich irgendwann mal gesehen, wenn man findet, dass das mit dem kann jetzt nicht anfangen. Dann, also wenn man dann weiter draufstossen, dann bist du irgendwann mal ein bisschen selber geschult. Also ich glaube, man darf doch auch da diese Schutzmechanismen nicht unterschätzen. Und wenn man vielleicht eben das vielleicht fördert, dass die eben funktionieren, dann glaube ich. Eben, dann, dass das zunimmt, vielleicht auf der anderen Seite gibt es ja dann auch mal einen Gegentrend von Leuten, die finden, ach, ich, die Übersexualisierung und in der Werbung und überall, irgendwann mal verleitet es mir auch ein bisschen und ich möchte jetzt das eigentlich auch nicht mehr so sehen. Und dass es dann auch nicht mehr so greift oder wieder eben
ich will sich abnimmt. Ich will das Vertrauen auch haben, dass die Jugendlichen so sorgfältig angeführt werden, geführt werden in das Internet. Ich meine, wir brauchen auch Hilfe. Wir sind die erste Generation, die unsere Jugendlichen muss begleiten durch das Internet und sind ziemlich am Anschlag und die sind auch am Anschlag. Und in der Uni redet es von Medienpädagogik und Medienkompetenz, aber das sind immer noch akademische Schlagwörter. Da passiert in der Schule herzlich wenig. Mhm. Und ich glaube, das geht in die Richtung, oder? Weil verbieten, sperren, die technische, ich habe mich ein bisschen grundig gemacht.
Das kannst du alles vergessen.
Das ist technische Sperren, also, vergiss es. Mir bleibt das nicht viel anderes übrig, als probieren, einen guten Umgang und den Jugendlichen den Medien zu finden. Das finde ich auf jeden Fall auch. Vielleicht noch kurz würde ich gerne noch sagen, also wir haben ja gesagt, wir reden nicht so über den Jugendschutz, aber das geht ja bei Erwachsenen, exzessiven Pornografiekonsum, oder was da transportiert wird an Bilder, oder? Jetzt auf drei Ebenen. Einerseits Frauen, wie sie gezeigt werden, sind Nymphomaninnen, die haben nie genug, die sind immer zu allem bereit.
Ja.
Treiben es mit jedem. Also das Wort Pornografie kommt von Huren. Das heisst, über Huren berichten. Oder? Das Wort ist drin. Oder? Also das ist das Frauenbild, das transportiert wird. Und da ist es natürlich nicht weit bis zur Verachtung. Von Huren verachtet man ja. Eine, wo man nicht kann befriedigen kann, macht einem Angst. Oder? Also das Bild, das vielleicht... Da glaube ich schon, sind die Jüngeren, die es eben nicht integrieren können, eigene Erfahrungen gefördert. Oder? Aber auch jemand Erwachsener, der das exzessiv konsumiert auch immer das Frauenbild. Beim Männerbild sieht es nicht so viel besser aus. Oder? Also das sind sie versichert. Die können immer.
Superhängste, oder?
Superhängste. Ja. Also muss ich einen Jungen vorstellen, der irgendwie eintritt ins Sexualleben und denkt, oh wow, der und so. Der Penis ist oft noch künstlich vergrößert in einem Pornofilm. Das trägt wahrscheinlich zur Selbstsicherheit nicht gerade bei. Er kann immer, er hat nie mal Angst und es hat nie eine Erektionsstörung. Er schlägt sich nicht mit den Tücken von einem Kondom um. Also das ist ja ein rechter Druck auf so einen Jungen, der da ist. Da muss ich es dann bringen, oder? Und dann, also der dritte, auf Beziehung ist vielleicht, also wir reden immer vom exzessiven Härtekonsum, oder? Also jetzt nicht, ist ein Bild, das transportiert wird auf der Beziehungsebene von, da geht aber Post ab, immer, oder? Und man versteht sich wunderbar und die Frauen kommen siebenmal und haben nie genug. Und, also das ist dann, vielleicht, das ist übrigens ein, er hätte den Befund der Forschung, dass intensive Pornografiekonsumenten unzufrieden sind mit der eigenen Beziehung. Oder das ist dann so, ist dann so ein Kontrast, was die Heiden abgeht und was da zeigt, wie es müsste gehen. Ne?
Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage, aber warum gibt es dann keine, ich nenne es jetzt einfach mal, realistische Pornografie, wo das vielleicht zumindest bisschen mehr so zeigt, wie es eben wirklich ist.
Ich weiß nicht, ob das jemand will sehen. Ich weiß nicht, ob es dann noch
so ist. Ja, das ist einfach nicht geil. Also, willst du jemandem echt zuschauen, wie man sieht? Also,
nein, ich meine es gar nicht so.
Ich kann eigentlich noch lieber, wenn das Schauspieler sind, die gut aussehen. Oder so.
Also, Bayeristen sind, glaube ich, denen würde das wahrscheinlich gefallen. Aber, nein, ich meine, auch künstlich, auch durchaus inszeniert, also, aber warum nicht mehr Vermischung zwischen, sagen wir, einem Hollywood-Film, der irgendeine Geschichte hat und wo Sex drin vorkommt, wo Sex, aber...
Du weißt auch, wie realistisch Hollywood-Filme im Durchschnitt sind. Ja, nämlich überhaupt nicht. Und darum finde ich sie lässig. Also, ich glaube, ich finde, es ist völlig... Also, dass das nicht der Realität entspricht, ist eigentlich auch logisch. Ich würde es gar nicht so lässig finden.
Es ist nur der positive Aspekt.
Ja.
Ja,
durch das wird es attraktiv, weil du alles andere weglässt, eigentlich, ja, oder? Ja. Und das Positive bläst ja so gross auf.
Ja.
Hm?
Ja.
Zum Schluss noch, eigentlich habe ich noch eine Frage, die ich noch, wir haben sie schon ein bisschen angesprochen, um all diese Verzerrungen vielleicht doch ein bisschen einhemmen. was für Mechanismen bräuchte es? Also, siehst du, kann man überhaupt, jetzt quasi, kann da überhaupt jemand aktiv eingreifen, um das zu kontrollieren? Noch stärker, und wenn ja, wer müsste das sein? Müsste das der Staat sein? Müsste das die Familie sein? Müsste das die Schule sein? Müsste das, wo bräuchte es mehr? Also, nennen wir es mal Kontrolle, vielleicht braucht es gar nicht Kontrolle, sondern etwas anderes, aber wo gesagt ist die noch Nachholbedarf?
Sie haben alle Versuche, es gibt, also technisch, es gibt einen Haufen technische Versuche, wir müssen alle hilflos sein, weil die Gesetzgebung von Land zu Land verschieden ist und wie sperrt man jemanden, der aus einem Land operiert, was legal ist. Also, da ist man sich bei der Kinderpornografie einigermaßen einig, dass das verboten überall weltweit, aber sonst divergiert es schon massiv. Also die technischen Lösungen werden da immer hinterherhinken, also im Moment, wo es so dermaßen schnell sich verändert.
Müssen wir dann vielleicht, also du hast vorher gesagt, man müsste die Leute generell in so einen Medienkonsum können beibringen, einen Umgang, der gesund ist. Generell müsste man das, würde das vielleicht sogar die Pornografie mit einschliessen. Dass man quasi proaktiv müsste eigentlich auf die Jugendlichen zugehen und sagen, so, liebe Kinder, heute schauen wir mal das,
das
und nachher reden wir darüber.
Es ist eben das Problem, oder? Das haben wir von denen, es gibt so ein Beratungsspiel, sind wir zwar wieder bei den Jugendlichen, aber
ist ja, ich weiss, es ist natürlich das, was immer als erstes hinkommt, aber vielleicht müssen wir es auch mit den Erwachsenen
machen. Die Schwierigkeit ist schon, wenn man mit Jugendlichen über Pornografie redet, also mit Minderjährigen, dass man ihnen nicht zeigen darf, von was man
redet.
Man sich ja gerade strafbar macht. Das ist wirklich eine Schwierigkeit. Oder auch bei diesen Umfragen, wenn man auf den Schulpausenhof geht und die Kim, 12-Jährige, fragt, hast du schon mal Pornografie gesehen, dann weiss man ja gar nicht, was der versteht unter Pornografie. Mm-hmm. Wir müssen ihm quasi zuerst zeigen, was man meint.
Hast du das schon mal gesehen?
Und dann ist man schon, das darf man aber nicht. Ja. Also darum auch die Zahlen, man weiss nicht so genau, was sie dann verstehen unter Pornografie. Mhm.
Es wird uns nicht erspart bleiben, selbst
zuschauen, wie sich das weiterentwickelt und ein bisschen die schlimmsten Auswüchse abdämpfen. Ist das so? Das, was uns übrig bleibt.
Ich glaube wirklich, dass die Medienkompetenz muss in der Schule als Thema werden. Ich sehe jetzt schon die Lehrer, also die schreien natürlich auf, weil schon wieder etwas mehr, was sie müssen. Ja. Aber es ist eben wichtig, dass die Schule macht, weil es sind die Jugendlichen am meisten gefördert, die zuhause am wenigsten Support bekommen.
Ja.
Also du hast vorher gesagt, oder? Wenn ein Selbstregulierungsmechanismus von einem Jugendlichen, man könnte doch auch vertrauen haben, dass das will die mit dem nichts zu tun. Das kann man schon, bei vielen Jugendlichen kann man das. Aber vielleicht die am gefördertsten sind, sind vielleicht die den Support von dir eben gerade nicht.
Die dann auch am wenigsten Selbstvertrauen haben.
Vielleicht soziale Verhältnisse schwierig sind.
Und jetzt ganz zum Schluss, sag doch nochmal, wo kann man sich melden? Weil es Anlaufstellen gibt, wenn man das Gefühl hat, entweder man hat selber ein Problem mit zu viel Pornokonsum oder der Partner oder sonst jemanden, den man kennt. An wen kann man sich da wenden und wo findet man vielleicht einfach auch noch gute Ratschläge?
Also die offene Tür Zürich ist sicher eine gute Adresse jetzt im Grossraum Zürich. Dann kann man es bei der Suchtberatungsstelle probieren. Die haben auch immer wieder zusammen mit Online-Sucht mit dem Thema zu tun. Dann hat natürlich jeder ausgebildete Psychotherapeut, weiß etwas über Sexualität und auch über Pornografie und über Sucht.
Und bei der Therapeut ist ja meistens die Hemmschwelle relativ hoch, dann geht das erstes so in die Promotion.
Also es gibt wieder einen Vorteil vom Netz, oder? Ja. Es gibt einen Haufen Also gerade für Jugendliche gibt es total viel. Also ja. Ciao, Lust und Frust, es gibt einen Haufen Beratungsstellen für Jugendliche. Bravo hat auch eine Seite, wo sie online können. Die dargebotene Hand für Jugendliche. Also ja. Da gibt es einen Haufen Online-Anlaufstellen, wo dann ja. Das liegt in den Leuten.
Aber die Erwachsenen, die werden jetzt bei euch zum Beispiel nicht schlecht aufgehoben.
Ja, die werden sehr gut aufgehoben. Ich würde vielleicht nochmal auf die Selbsthilfegruppe hinweisen, wo ja. Ein Begriff ist, sich zu formieren.
Die kann man sich ja. Einfach wenn man via euch melden. Ja. Ja. Okay. Ja, Ines Bobmann, vielen Dank. Das war interessant. Ich glaube, die Arbeit wird auch dir nicht ausgehen. Und der Gesprächsstoff uns auch nicht. Danke. Dann neigt sich der 66. Digitag auch schon am Ende zu und auch schon bald steht uns eine Sommerpause bevor, allerdings noch nicht gerade jetzt, weil nächste Woche gehen wir noch, Matthias und ich, ins digitale Kino und schauen, was in so einem modernen Kinosaal heute eigentlich alles digital läuft, beziehungsweise ohne digitale Technik gar nicht funktionieren würde. Feedback wie immer auf leben@tagesanzeiger.ch. Dann wünschen wir allen eine gute Woche beim Surfen und was immer dort ihr auch euch anschaut.
Genau, macht's gut.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Jetzt muss ich den Vater schnell wieder suchen. Also, ich
könnte
jetzt
einfach ja.
Das vorher
weglassen. Nein. Können wir auch, ja. Nein, dann machen wir
noch. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich viel Gescheites gesagt haben.
Du musst es anhören, wenn du merkst.
Hast du es gespeichert?
Ja, das ist gut.